Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Was ich von der Geschichte des armen Wärters nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, dass ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe und seinem Schicksale eure Tränen nicht versagen. Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und lass das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen Nähern finden kannst.
1900, ja, so geht's los. 1774 ist der Briefroman Die Leiden des jungen Werthers erschienen, und zwar anonym, obwohl von Johann Wolfgang Goethe. Da tritt ein fiktiver Herausgeber auf, das haben wir gerade gehört, sodass der Leser den Eindruck bekommt, es handele sich um echte Briefe eines jungen Herrn Werther, überwiegend an seinen besten Freund. Die Geschichte: Ein junger Mann entflieht dem bürgerlichen Leben, geht aufs Land, versucht sich als Künstler, verliebt sich in eine Frau, die einem anderen versprochen ist, wie das so schön heißt. Er flieht erneut, nimmt eine Stelle an, scheitert auch da. Inzwischen hat seine Angebetete geheiratet. Es kommt zu einem letzten, schwärmerisch tränenreichen Treffen. Und dann erlöst der junge Mann sich selbst aus seiner Seelenpein durch Selbstmord. Es schlägt 12, so sei es denn. Lotte, Lotte, lebe wohl, ruft er. Und dann schießt er. Ende des Dramas. Ein skandalöses Buch, ein Welterfolg. HR2 veranstaltet diese Woche eine Werther-Woche. Die lieben Hörer werden es gemerkt haben. Am Sonntag ging es los mit dem ersten Teil eines Werther-Hörspiels. Den zweiten gibt es übermorgen und wir liegen dazwischen. Bevor wir aber weiter darüber reden, hören wir zunächst nochmal zu. Der erste Brief Werthers vom 4. Mai 1771.
Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu sein. Ich weiß, du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um ein Herz wie das meine zu ängstigen? Die arme Leonore. Und doch war ich unschuldig. Konnt ich dafür, dass während die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir einen angenehmen Unterhalt verschafften, dass eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete? Und doch bin ich ganz unschuldig? Hab ich nicht ihre Empfindungen genährt? Hab ich mich nicht an denen ganz wahren Ausdrücken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergötzt? Hab ich nicht... Oh, was ist der Mensch, dass er über sich klagen darf? Ich will, lieber Freund, ich verspreche dir's, ich will mich bessern, will nicht mehr das bisschen Übel, das das Schicksal uns vorlegt, wiederkäuen, wie ich's immer getan habe. Ich will das Gegenwärtige genießen, und das Vergangene soll mir vergangen sein. Gewiss, du hast recht, Bester. Der Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht, Gott weiß, warum sie so gemacht sind, mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Übels zurückzurufen, ehe denn eine gleichgültige Gegenwart zu tragen.
So geht es los mit den Leiden des jungen Werthers. Da sind noch keine Leiden, aber seien Sie getrost, die kommen noch. 1774 erschienen, Johann Wolfgang Goethe war damals 24 Jahre alt. Ein Skandal und ein Welterfolg, habe ich eben gesagt. Professor Dr. Heinz Drück, Literaturhistoriker an der Universität Frankfurt. Fangen wir mit dem Skandal an. Wer hat denn den Werther so empfunden und warum?
Man kann sagen, zwei Hauptgründe liegen dafür vor. Das eine ist, dass es ein unchristliches Buch ist oder als solches empfunden wurde, weil Werther sich am Schluss ja umbringt und damit der Roman endet. Und das wird nicht weiter kommentiert, sondern der letzte Satz heißt ja so kalt und trocken, wie es eben ist. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Also er wird nicht kirchlich bestattet. Das ist die eine Fraktion, die dagegen was hat. Die andere ist natürlich eine bürgerliche Fraktion, weil der Roman insgesamt bestimmten Anstandsregeln und Sitten und Konventionen widerspricht, weil Werther nun mal in eine verheiratete oder sich der Verheiratung anschickende Frau verliebt ist und diese Liebe aber eigentlich in kaum einer Weise in Frage gestellt wird, jedenfalls vorderhand nicht. Ne? Also es wird eigentlich eher zur Identifikation mit diesem in eine dem anderen versprochene Frau aufgefordert und das ist natürlich in den Augen vieler bürgerlicher Leser ein Problem gewesen.
Das Stichwort Welterfolg. Wie erfolgreich war der Werther denn tatsächlich?
Ja, der Werther war sehr erfolgreich. Ich glaube, es ist nicht ein Welterfolg, der aus dem Nichts gekommen ist. Der Erfolg ist vorbereitet, wenn man so will, wenn man in die Tradition der empfindsamen Briefromane schaut, ne, unter anderem bei Rousseaus Nouvelle Heloise, die gar nicht so lange vorher erschienen ist und die Goethe auch gelesen hatte. Der Unterschied ist der, dass in den empfindsamen Briefromanen immer irgendwie diese Leidenschaft, die eigentlich keine sein darf, weil sie zwischen Adeligen und Bürgerlichen zum Beispiel stattfindet, dass sie sanktioniert wird am Schluss. Heißt, sie wird bestraft. Es muss irgendwie eine verführte Unschuld muss am Schluss geopfert werden beispielsweise oder eben ein Liebhaber muss verbannt werden. Genrevorbild ist ja sogar das Mittelalter, also Abelard und Heloise, wo Abelard entmannt wird am Schluss. Ne? Also irgendwie eine Art der Bestrafung. Das kann man bei Werther schon sagen, natürlich durch den Selbstmord liegt das vor. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Identifikation, ne, die, zu der Roman auch von seinem ganzen Duktus, wir haben ja eben die Anfangspassage gehört, auffordert, dass der ganz stark diese Identifikation vorherrscht. Und ich glaube, ein Welterfolg ist es, weil die Zeit, wie man so vielleicht platt sagt, reif war dafür. Die ja. Leute, viele Leute haben das verstanden.
Was macht das aus, dieses Reifsein? Ist die Betonung des Ich-Gefühls, die Absolutsetzung der Subjektivität gegenüber den Anforderungen der Gesellschaft? Darum geht's ja im Kern. Ist das so außergewöhnlich für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts?
Ja, in gewisser Weise schon. Ne? Also zumindest im öffentlichen Diskurs. Es gibt, wenn Sie halt Literatur ein halbes Jahrhundert vorher lesen, eigentlich keine Texte, die Subjektivität so zunächst mal vorbehaltlos feiern. Man kann viele auch Relativierung in Goethes Text feststellen. Aber zunächst mal ist es ganz klar, dass der Text danach appelliert oder dahin appelliert, dass man identifikativ liest, ne? Dass man das nachvollzieht, dass man mitweint auch, dass man unglücklich ist und diese Liebespein mit nachvollzieht. Ich glaube, das hat damit zu tun, wenn man es historisch sieht, dass die Normierungen, die in der Aufklärung ganz stark sind, für eine Zeit lang zurücktreten. Wir sind ja da im Sturm und Drang. Und das ist die Phase eigentlich zwischen diesen Aufklärungsnormierungen und der hinterher wieder normierenden Klassik. Also in einer Zeit, in der sehr viel möglich ist, in der sehr viel ausprobiert wird, in der man auch extrem versucht zu schreiben. Und das ist eben genau das, was mit dem Werther eingelöst wird. Und für diese, sagen wir, 10, 15 Jahre, in denen der erschienen ist und drumherum, ist das eben möglich.
Sie sprachen vom Mitweinen. Das ist tatsächlich passiert. Wir wissen das von Reaktionen, von Briefen von Zeitgenossen. Es gab aber auch so ganz äußerliche Identifikationen an ausgesprochenen Werther-Kult. Fing an damit, dass die Leute FDP-Farben trugen, der blaue Frack und die gelbe Weste. Was gab's noch?
Ja, also die Kleidung ist vielleicht am bekanntesten. Interessant ist auch, weil eben auch zwiespältig oder zweischichtig die Werther-Tasse, ne, das ja. Werther-Porzellan, worin man ja zwei Dinge sehen kann. Zum einen, es ist ein Kultobjekt. Ne? Heute würde man sagen, ein Fetisch vielleicht, ne, den man, nachdem man ein Buch gelesen hat, für sich sich aneignet und sich benutzt täglich und das als fast als Gedenkanlass nimmt. Ne? Also der Begriff Kult ist wirklich ganz am Platze dort. Auf der anderen Seite, dieses Werther-Geschirr ist ja wieder was ein bisschen Exklusives und das eben, man sagen kann, so ein Bürgertum, was vielleicht sogar Probleme hier und da mit dem Text, jedenfalls offiziell Probleme damit hat, benutzt das dann halt zu bürgerlichen Riten wie dem gemeinsamen Kaffeeplausch oder so und erinnert sich dann anhand dieser Gegenstände wieder an diesen Roman und übersetzt das so ein bisschen in so eine bürgerlich empfindsam weichgespülte Art und Weise. So könnte man das lesen. Ein dritter Punkt wäre, dass Werther ja selber ein sehr oraler Mensch ist. Na, er trinkt ja Kaffee nicht nur, sondern führt sehr viele Gegenstände auch zum Mund. Es gibt so eine ganz merkwürdige, verschobene Mund-zu-Mund-Geschichte zwischen ihm und Lotte. Also bis es mal zu einem Kuss kommt, gibt es ganz viel, dass man einen Kanarienvogel küsst, Lotte und Werther den dann auch küsst und solche Dinge. Ne? Und man sieht eben, dass diese Tasse eigentlich ein sehr guter, interessanter Gegenstand ist, um das in den Alltag wieder zu übersetzen, derjenigen, die mit dem Buch umgehen.
Es soll ja Nachahmungstäter gegeben haben, also eine Selbstmordwelle im Folge des Werther-Romans. Daran gibt es eine Menge Zweifel. Was ist da dran?
Also ich glaube, der Stand der Dinge ist, dass es nicht so weit her war mit den Selbstmördern, aber im öffentlichen Diskurs ist es halt viel diskutiert worden. Also dass quasi der Nachahmungseffekt, an den der Text appelliert, eine große Rolle spielt. Realiter ist es wohl nicht so weit her gewesen.
Goethes Werther oder wie man einen Welterfolg produziert, das war Professor Heinz Drück. Wir sprechen später in der Sendung noch weiter. HR2 Kultur, der Tag. Der junge Mann mit der Künstlermähne, mit dem exaltierten Benehmen, der geckenhaften Kleidung. Das ist das Klischee des Genies, der Bohème, das im Sturm und Drang Hochkonjunktur hatte und dann in der Romantik im 19. Jahrhundert wieder auflebte. Ja, und heute? Sind wir nicht alle viel zu nüchtern für so ein Zeug?
Meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn und beides reut mich nicht, da ich begreifen lernte, dass alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes bewirkten, von jeher wie Trunkene und Wahnsinnige aufschreien mussten. Dieser Aufschrei Werthers fand im Film zum ersten Mal im Hollywood der 1930er Jahre Nachhall, im Genre der Gangsterfilme, die zum Beispiel Angel with Dirty Faces hießen. Michael Curtis drehte ihn 1938. Die halbwüchsigen Engel waren kleine Teufel, die einem Gangsterboss mehr vertrauten als Papa und Mama. Da musste schon Humphrey Bogart kommen, um den Lausebengeln die Flausen auszutreiben.
Hi. I've seen you before.
Well, stop the world.
You don't have to be unfriendly.
Well, now that's true. But life is crushing in on me.
Life can be beautiful.
James Dean baggerte Natalie Wood 1955 in »Denn sie wissen nicht, was sie tun« an, der im Original »Rebel without a cause« heißt. Das sagt alles. Dieser moderne Werther hat keine Chance in der Liebe und auch nicht in der bösen Welt. Ähnliche Erfahrungen machten zur selben Zeit auch die Halbstarken in Adenauers Bundesrepublik, verkörpert von Karin Bahl und Horst Buchholz, dem immerhin brisk für seine Tolle zur Verfügung stand. Der Keim des neuen Weltschmerzes griff sogar auf den deutschen Osten über.
Von jetzt ab wird Mutti das Geld drüben einzahlen. Es ist immerhin für deine Zukunft gedacht.
Ich brauchte doch eine neue Jacke.
Aber nicht von diesem Geld und ohne uns zu fragen. Wissen vielleicht doch deine Freunde davon, dass deine Eltern in West-Berlin ein Bankkonto haben?
Ich habe keine Freunde.
Wir haben hier schließlich etwas zu verlieren.
Ja, ich weiß. Mutti hat zwei Häuser geerbt.
Und ich finde es unbegreiflich, wie du mit deinen Eltern sprichst.
Und ich finde noch viel mehr unbegreiflich.
Was soll denn das heißen?
Hauen wir nun hier ab oder nicht? Seit zwei Jahren reden wir davon. Wann bin ich sonst weg von der Schule?
Die Szene stammt aus Berlin, Ecke Schönhauser von 1957. Drehbuch Wolfgang Kohlhase, Regie Gerhard Klein. Sowas wollte die SED-Führung nicht im Kino haben und hat den Film deshalb kurzerhand verboten. Um weiteres Unheil von der sozialistischen Jugend fernzuhalten, wurde etwas später eine große Mauer um das Land gebaut. So blieb dem DDR-Nachwuchs erspart, in welche Krise junge Leute im kapitalistischen Ausland um 1968 verfielen. Born to be wild. Born to be wild. Die Jungs in Easy Rider hatten ihre Harleys und damit keinen Bedarf an Frauen, denen sie nach Werthers Art in Liebe verfallen wären. Ein schlimmes Ende blieb ihnen dennoch nicht erspart. Das Geschlechtliche im Besonderen und die Partnerschaft bzw. die Familie im Allgemeinen sah man im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts auf der Leinwand ziemlich cool. Doch dann brachte die gläubige Mormonin Stephanie Meyers aus Phoenix, Arizona, neue Liebe auf den Büchertisch und ins Kino. Die Twilight-Saga. Die jüngste Verfilmung heißt Eclipse bis zum Abendrot.
Edward!
Wenn du sie je wieder gegen ihren Willen berührst, sie weiß nicht, was sie will.
Nein,
ich gebe dir einen guten Rat. Warte, bis sie dich darum bittet.
Fein. Und das wird sie. Jacob, geh einfach, okay?
Hey, 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 hey. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Haltet mal die Luft an, klar?
So wie Werther Lotte liebt Edward Bella. Dummerweise ist der bleiche Jüngling ein Vampir. Das führt zu Komplikationen, an die Jung Goethe nicht einmal in seinen schlimmsten Albträumen gedacht hat. Vor allem nicht derart episch und mit ungewissem Ausgang. Wir leben auch nicht mehr, wie er damals, isoliert in Wetzlar, sondern in einem digital total vernetzten Global Village.
Die Beziehung dieses Knaben zu seinem Vater ist noch schlechter, als wir dachten.
Und wie hilft uns das weiter?
Je stärker die Problematik, desto heftiger die Läuterung.
Ganz aktuell Inception von Christopher Nolan mit Leonardo DiCaprio als Grenzgänger im Geiste Werthers zwischen Traum und Wirklichkeit. Weil er seine Frau als Medium benutzt, treibt er sie bei aller Liebe in den Tod, muss durch den Hades gehen, um schließlich wieder nach Hause zu kommen. Wir lernen daraus, der Werther-Komplex im Kino wird immer schwieriger.
Herbert Speich über Werthers Kinder im Film. Und wir hören jetzt nochmal ins 18. Jahrhundert rein. Der Brief Werthers vom 10. Mai 1771.
Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich denen süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin so allein und freue mich so meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühl von ruhigem Dasein versunken, dass meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt so nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin niemalen ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen und ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden, wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten all der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns all nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Allliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält. Mein Freund, wenn's denn um meine Augen dämmert und die Welt um mich her und Himmel ganz in meiner Seele ruht, wie die Gestalt einer Geliebten, dann sehn ich mich oft und denke, ach, könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes. Mein Freund, aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.
Wenn wir nicht schon gewusst hätten, dass das von Goethe ist, bei dieser Naturbegeisterung wären wir endgültig überzeugt worden. Der Künstler in seiner Zerrissenheit zwischen bürgerlicher Anpassung und radikaler Selbstverwirklichung, das ist nicht nur Sturm und Drang, das ist nicht nur Romantik. Das hält sich als Motiv auch im 20. Jahrhundert durch oder bis ins 20. Jahrhundert, muss man wohl sagen. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim, da fällt uns natürlich sofort Hermann Hesse ein und seine Romanfigur Harry Haller im Steppenwolf.
Das war ja nun ein Erfolg, der fast an den Erfolg von Werther anknüpfen konnte. Wobei das Eigentümliche ist, dass Hesse da schon ehrgeizig ist. Und er will eigentlich Auge in Auge gar nicht mit dem Werther, sondern mit Wilhelm Meister schreiben. Also man kann fast als Literaturwissenschaftler immer langweilige, aber vielleicht dann doch aufregende Spiele zugleich 1:1 Abbildungen hinkriegen, etwa zwischen der Turmgesellschaft im Wilhelm Meister und Pablos magischem Theater, den Rauschgifterfahrungen und den Besäufnissen, die Wilhelm Meister hat, den Autos und dem Radio, die eine große Rolle spielen beim Steppenwolf, der ja ein spezifisch moderner Roman ist, mit der Theaterbegeisterung, was damals eine Medienbegeisterung bei Wilhelm Meister war. Also ich glaube, Hesse wollte zeigen, dass er das Niveau von Werther sowieso hat, aber dass er auch den Reifungsprozess von Goethe mitgemacht hat. Und er hat dann eben mit dem Steppenwolf seinen Wilhelm Meister geschrieben.
Und er hat Auswirkungen bis in die 60er Jahre gehabt. Wir hatten eben ein kleines Musikzitat, Born to be Wild. Die Combo heißt Steppenwolf. Und die Hippie-Bewegung war nun wirklich explizit beeinflusst von dem ollen Hesse.
Ja, das wäre ohne Hesse so gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, Hesse hat da einfach Angebote gemacht, die sehr, sehr populär waren. Wir wollen jetzt nicht erörtern, ob er das auf Goethe-Niveau gemacht hat. Ich bin alt und germanistisch genug, um zu sagen, da bleibt ein Qualitätsabstand. Aber wie Hesse das hingekriegt hat, so ein paar Klischees, so ein paar große Motive hinzukriegen, auch einen spezifischen Sound zu schaffen, der für Jugendliche, für Adoleszente, um es wissenschaftlich auszudrücken, akzeptabel ist, auf dem sie abfahren können, Easy Rider-haft oder rauschgifthaft abfahren können, das ist eine ganz eigentümliche Geschichte, dass da einer aus dem Schwarzwald kommt, der dann schnell Schweizer geworden ist, eine religiöse Vergangenheit hat, sehr offen ist für die Exotika der damaligen Zeit, schon Indien und Asiatika in den Blick nimmt, dass der rausfliehen kann aus der eigenen Kultur und damit genau im Feuerkreis der eigenen Möglichkeiten bleibt. Das muss ihm erstmal einer nachmachen.
Der Steppenwolf erschien 1927, 5 Jahre vorher schon, die Erzählung Siddhartha. Da geht es auch um einen Menschen, der sich aus Konventionen befreit. Das ist eine Art Traktat gegen Unfreiheit und Anpassung. Henry Miller hat gesagt, Siddhartha ist für mich eine wirksamere Medizin als das Neue Testament. Und man liest so gelegentlich von einer starken Wirkung dieses Buches auf die junge Generation. Gab es die tatsächlich?
Die hat es da eindeutig auch gegeben. Man muss sich klar machen, dass das, was uns heute einigermaßen geläufig ist, nämlich die Offenheit für Multikulturelles, damals noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg ein ziemlich heikles Motiv war. Und dass da einer offensiv auf die Weisheit des Osten setzt und mit dem alten Topos arbeitet, Ex-Oriente, Lux, aber den neu aufladen kann, das ist damals noch eine ziemlich große Zumutung. Zugleich ist er Siddhartha, auch das wollen wir nicht vergessen, einen entscheidenden Schritt weiter über Werther raus. Ich fand übrigens hinreißend, dass sie jetzt zweimal den Versprecher hatten, dass der Wärter 1900,
ne?
Wenn ich das sagen darf, ein freudianischer Versprecher, ja. Zu dem sie sich stolz bekennen können. Ebenso könnte man natürlich sagen, dass sie Data gewissermaßen zurückkopiert, Erfahrungen des 20. Jahrhunderts in das 18. Jahrhundert. Die Stimme des Flusses, Wärter hat am laufenden Band das Possessivpronomen verwendet. Mein Tal, mein Homer, mein Geliebter, mein Brunnen und dergleichen mehr. Ähnlich läuft das eigentlich bei Siddhartha. Ihm ist die Welt verloren gegangen und er droht, der Welt verloren zu gehen. Und er übt eigentlich wieder das Possessivpronomen aus. Und wiederum dann der Sprung, ganz gescheit gemacht bei Hesse, von Werther zu Wilhelm Meister, auch Siddhartha, wir wollen es nicht vergessen, hat ja ein Kind. Und ein Kind haben heißt, man kann selbst kein Kind mehr sein. Also er hat genau bei der Kinderbegeisterung von Werther angesetzt, aber Werther setzt seinem Leben ein Ende, er wird nie Vater gewesen sein.
Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. 1919 erscheint Demian, die Geschichte von Emil Sinclair, der immer wieder in Versuchung gerät, abzurutschen, zum Trinker wird, Neigung zu Okkultem. Thomas Mann spricht von einer elektrisierenden Wirkung auf die Jugend nach dem Ersten Weltkrieg. Der habe mit unheimlicher Genauigkeit den Nerv der Zeit getroffen, wie Goethes Werther. Diesen Vergleich zieht Thomas Mann buchstäblich. Zu Recht?
Zu Recht, vielleicht auch mit ein bisschen Neid. Ich sage nichts Originelles, wenn man andeutet, dass wirklich gute Gründe dafür sprechen, einen großen Qualitätsabstand zwischen Thomas Mann zu sehen und Hesse. Thomas Manns Äußerungen sind da von einer, ich will mal sagen, arroganten Großzügigkeit. Thomas Mann weiß, dass er Jugendlichkeitsprobleme, übrigens auch homoerotische Jugendlichkeitsprobleme, besser und gründlicher gestalten kann als Hesse. Aber er muss neidlos anerkennen, dass Hesse populärer ist. Und auch da haben wir ja bei Werther, was man immer wieder vergisst, eigentlich ein Verhältnis zwischen Männern vorliegen. Beim Demian, der Emil Sinclair orientiert sich an dem reiferen, wenn nicht väterlichen Freund. Und das gibt so ein Freundschaftspaar, wie wir es ja letztlich auch kennen bei Werther, der seine Briefe ja immer an Wilhelm schreibt. All die leidenschaftlichen Briefe im Werther sind Briefe zwischen Männern. Und auch das, was Demian lernen muss, im Kontakt mit Eva, überstilisiert, freudianisch, jungianisch, als eine Ur- und Übermutter, all das muss er eben lernen, weil ihm die Trennung von dieser männerbündischen Beziehung einigermaßen schwerfällt.
Hermann Hesse und die Werthers des 20. Jahrhunderts. Erläuterungen von Professor Jochen Hörisch von der Universität Mannheim. HR2, der Tag. Da wir uns nun mal im 20. Jahrhundert tummeln, jetzt gerade, ne, das stimmt, bleiben wir noch eine Weile da. Die meisten von uns stammen ja auch aus demselben und wir reden doch am liebsten über Dinge, bei denen wir uns auskennen. Der junge, schwärmerische Mann, der Künstler ist oder gerne sein möchte, der hin und her gerissen ist zwischen Genie und Bürgerlichkeit, klar, in der Popkultur haben wir das auf Schritt und Tritt, vor allem in der Popmusik. Klaus Walter kennt sich da aus.
Die Liebe wird uns zerreißen, singt Ian Curtis mit seiner Band Joy Division 1980. Love will tear us apart. Als der junge Ian seine spätere Frau Debbie kennenlernt, zitiert er aus Goethes Werther. Sie ist hin und weg. Für viele junge Briten ist Curtis in den frühen 80ern selbst so eine Art Werther-Figur. Er leidet an der Liebe, er leidet am Leben und dieses Leiden verwandelt sich bei Joy Division in Energie. Manchmal auch in zerstörerische Energie. Dafür werden sie von ihren Fans geliebt. Am 18. Mai 1980, Joy Division sind gerade auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, erhängt sich Ian Curtis in seiner Wohnung in Manchester. Er wird 23 Jahre alt. 27 Jahre später kommt seine Lebensgeschichte ins Kino. Der Film heißt Control, weil Ian Curtis manchmal die Kontrolle verliert. Er leidet unter epileptischen Anfällen. Und er schreibt einen Song über eine junge Frau, die die Kontrolle verliert. Confusion and arises, says it all. She's lost control, and she's clinging to the nearest passerby. She's lost control, and she gave away the secrets of her past and said I've lost control again.
Verwirrung in ihren Augen, das sagt alles. Sie hat die Kontrolle verloren. Und sie klammert sich an den Nächsten, der vorbeikommt. Sie hat die Kontrolle verloren. Und sie verrät die Geheimnisse ihrer Vergangenheit. Sie hat die Kontrolle verloren.
Ian Curtis findet in diesem Song ein weibliches Alter Ego, um sein eigenes Dilemma zu beschreiben. Seine Fans leiden mit ihm und sie sind begeistert. Seine manische Art, seine spastisch wirbelnden Arme, der starre Blick ins Nichts, all das garantiert authentisches Leiden am eigenen Kontrollverlust. Authentizität, das teuerste Gut in der Kulturindustrie. Und was ist authentischer als der Tod? Even if you I hate myself and I want to die. Ich hasse mich und ich will sterben. Das singt Kurt Cobain 1992. 2 Jahre später schießt er sich eine Ladung Schrot in den Kopf. Bis heute untermalen Leute ihren eigenen Abgang ins Nirvana mit diesem Song von Nirvana. In seinem Abschiedsbrief zitiert Kurt Cobain einen berühmten Song von Neil Young. It's better to burn out than to fade away. It's better to burn out than to fade away. Lieber schnell verbrennen als langsam dahinwelken. Lieber jung und schön sterben als alt und hässlich werden. Nicht allen gelingt das so wie Kurt Cobain. Neil Young wird demnächst 65, aber er hat sich so eine gewisse Wertehaftigkeit erhalten. Er hält die Augen auf und die Ohren und gewissermaßen auch seine Poren. Den Abschiedsbrief von Cobain beantwortet Young mit einem eigenen Song. Mit Cobain teilt er auch die Liebe zum karierten Flanellhemd. Das Flanellhemd kokettiert mit der Ästhetik einer Working Class am Rande des Untergangs. Und das Flanellhemd unterläuft die präpotente Ästhetik einer Lederjacken-Rock'n'Roll-Männlichkeit, die schon lange reif ist für den Untergang. Wenn er kein Flanellhemd trägt, dann schlüpft Kurt Cobain auch gerne mal in Frauenkleider. Hätte er den Werther gelesen, trüge er gelbe Hosen. Hätte Werther Neil Young gekannt, er hätte zur Nadel gegriffen. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Neil Young hat man nie in Frauenkleidern gesehen und auch nicht in gelben Hosen. Bei Neil Young sitzt die Weiblichkeit in den Stimmbändern. Bei aller Holzfällerhaftigkeit hat sich Neil Young eine wertehafte Androgynität bewahrt. Ich habe die Nadel gesehen und den Schaden, den die Nadel anrichtet, singt er. Auch das verbindet ihn mit Kurt Cobain. Beide haben ihre Erfahrungen gemacht mit Drogen, beide haben sich geöffnet. Für Drogen, mit Drogen, dank Drogen. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie bitte nicht Cobain, Young oder Werther. Jeder Junkie ist eine untergehende Sonne, singt der mädchenhaft junge Neil Young. Und was ist romantischer als ein Sonnenuntergang? I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Tja, was ist romantischer als ein Sonnenuntergang? Wir wissen es. Viel romantischer ist eine neue, eine frische, eine aufkeimende Liebe. Werthers Brief vom 16. Juni 1771.
Warum ich dir nicht schreibe? Fragst du das und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest raten, dass ich mich wohl befinde. Und zwar, kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Dir in der Ordnung zu erzählen, wie es zugegangen ist, dass ich eins der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennenlernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich und so kein guter Historienschreiber. Ein andermal. Nein, nicht ein andermal. Jetzt gleich will ich dir es erzählen. Tu es jetzt nicht, geschähe es niemals. Denn unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon 3-mal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln zu lassen und hinauszureiten. Und doch schwur ich mir heute früh nicht hinauszureiten und gehe doch alle Augenblicke ans Fenster zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, muntern Kinder, ihrer 8 Geschwister zu sehen. Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S. habe kennenlernen und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt. Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig finden ließ, und es wurde ausgemacht, dass ich eine Kutsche nehmen und auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die ans Tor kam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen, Mamsell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Türe trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich jemals gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten 6 Kinder von 11 zu 2 Jahren um ein Mädchen von schöner mittlerer Taille, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem sein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetites ab, gab's jeden mit solcher Freundlichkeit und jedes rufte so ungekünstelt sein Danke, indem es mit den kleinen Händchen lang in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang oder nach seinem stillern Charakter gelassen davon nach dem Hoftore zuging, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darinnen ihre Lotte wegfahren sollte.
Goethes Werther, 1774, ein literarischer Welterfolg, gleichsam aus dem Stand. Bei Hermann Hesse haben wir Vergleichbares fürs 20. Jahrhundert feststellen können und natürlich werden wir auch in der angloamerikanischen Literatur fündig, das wäre ja noch schöner. 1951 erschien The Catcher in the Rye von Jerome David Salinger, zu Deutsch Der Fänger im Roggen. In 10 Jahren wurde das Buch weltweit 10 Millionen Mal verkauft, bis heute geht jährlich 250.000 Exemplare über die Büchertische. Sabine Müller über Salingers Welterfolg.
Amerika, Anfang der 50er Jahre. Blitzsaubere Hausfrauen streicheln die adretten Haarschöpfe ihrer wohlerzogenen Kinder, während Fati sich darum kümmert, dass der Vorgarten immer akkurat gepflegt ist. Mitten in dieses aseptische Idyll der Nachkriegsjahre hinein platzte 1951 J.D. Salingers Fänger im Roggen.
That Andover jerk. All of them swimming around in a goddamn pot of tea and saying sophisticated stuff to each other and being charming and phony.
Da streunt ein 16-Jähriger, der aus seiner Eliteschule ausgebüxt ist, durch New York, trinkt, trifft Huren und beschwert sich mit jugendlicher Schnodderschnauze über die Erwachsenenwelt und überhaupt alles, was phony ist, verlogen und heuchlerisch. Eine Stimme wie die des Holden Caulfield hatte die amerikanische Literatur noch nicht gehört. Authentisch, jugendlich, unverblümt und Schimpfwort und Blasphemie geladen. 255 Mal Goddamn und 44 Mal Fuck haben Salinger-Pedanten gezählt. Amerikas Sittenwächter waren entsetzt und setzten das Buch auf den Index, was es unter Jugendlichen erst recht zum Kult machte. Amerika hatte seinen Werther, die an der Welt leidende Rebellenfigur, die den Nerv einer ganzen Generation traf. Das war zu meiner Zeit ein enorm wichtiges Buch, erinnert sich der Moderator und Autor Michael Savage, geboren 1942, an den Fänger im Roggen. Es hat meine Generation geprägt und war ein wichtiger Teil meines Erwachsenwerdens. Vielen deutschen Lesern hat sich die Unerhörtheit dieses Holden Caulfield nie erschlossen, denn die jahrzehntelang gültige deutsche Standardübersetzung, verfasst von keinem Geringeren als Heinrich Böll, sei fürchterlich brav gewesen, beklagt der US-Autor und Übersetzer Tom Appleton. Böll habe nämlich nicht die Originalfassung übersetzt, sondern eine von züchtigen Lektoren bereinigte Version. Zitat Appleton:
So wirkt der Held des Romans bei Böll wie ein biederer 26-jähriger Bankangestellter, der seine nur noch traurigen Jugenderlebnisse einem Methodisten-Damenkränzchen vorträgt und sich wohl deshalb vorher schon den Mund mit viel Seife ausgewaschen hat. Salingers Roman ist damit auf Deutsch bis auf Weiteres klinisch tot.
Erst die vor ein paar Jahren erschienene deutsche Neuübersetzung werde Salinger wirklich gerecht, sagen Experten. Für die Amerikaner ist Holden Caulfield der legitime Nachfolger von Mark Twains uramerikanischem Held Huckleberry Finn, wegen des Tonfalls, der Umgangssprache und der anti-autoritären Haltung. Mit Goethes Werther, so heißt es, habe er das Leiden eines jungen Mannes an seiner Welt gemeinsam. Und die Legendenbildung um blutige Nachwehen. Ob der Werther tatsächlich eine Selbstmordwelle unter jungen Leuten auslöste, ist umstritten. Klar dagegen ist, dass sich John Hinckley, der auf Präsident Ronald Reagan schoss, um die junge Schauspielerin Jodie Foster zu beeindrucken, durch die Lektüre des Fängers zu seiner Tat angeregt fühlte. Ebenso Mark David Chapman, der Mörder von John Lennon. Er habe den Beatle erschossen, sagte Chapman, um ihn davor zu bewahren, unecht und verlogen zu werden. Phony. Doch Holden Caulfield inspirierte nicht nur Psychopathen. Ohne ihn hätte es keinen James Dean gegeben, hört man immer wieder. Außerdem beeinflusste er den Rock'n'Roll und die Beatniks. Darüber hinaus sind noch so unzählige Caulfield-Vergleiche gezogen worden, dass sie einfach nur noch abgenutzt sind. Denn irgendwie sind alle Holden Caulfield. Robert De Niros Taxi Driver, Nirvanas Weitwunder Kurt Cobain oder der wütende weiße Rapper Eminem. Dabei wird im Entzücken über Holdens Rebellentum gerne vergessen, wie seine kurzlebige Rebellion endet. Zurück in der verhassten Schule, zurück in der verlogenen, heuchlerischen Welt.
Von Holden Caulfield zu Goethes Werther zu springen, ist eine unserer leichtesten Übungen. Die Sache mit Werther und Lotte und deren Mann Albert geht allmählich dem traurigen Ende entgegen. Der Brief vom 30. Juli 1771.
Albert ist angekommen und ich werde gehen. Und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in allem Betracht zu stellen bereit wäre, so wäre es unerträglich, ihn vor meinem Angesichte im Besitze so vieler Vollkommenheiten zu sehen. Besitz? Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da, ein braver, lieber Kerl, dem man gut sein muss. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange, es hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht einmal geküsst, das lohn ihm Gott. Um des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muss ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das ist Lottens Werk, mehr als seiner eigenen Empfindung, denn darin sind die Weiber fein und haben recht. Wenn sie zwei Kerls im guten Vernehmen miteinander halten können, ist der Vorteil immer ihre, so selten es auch angeht. Indes kann ich Albert meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lässt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen als alle andere. Er hält mich für einen Menschen von Sinn, und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an all ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal heimlich mit kleiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahingestellt sein. Wenigstens an seinem Platze würde ich nicht ganz sicher vor dem Teufel bleiben. Dem sei nun, wie ihm wolle, meine Freude bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Torheit nennen oder Verblendung? Ach, was braucht's Namen? Erzählt die Sache an sich. Ich wusste alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam. Ich wusste, dass ich keine Prätensionen auf sie zu machen hatte, machte auch keine. Heißt das, insofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren? Und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mädchen wegnimmt. Ich beiße die Zähne aufeinander und spotte über mein Elend und spottete derer doppelt und dreifach, die sagen könnten, ich sollte mich resignieren und weil's nun einmal nicht anders sein könnte, ach, schafft mir die Kerls vom Hals. Ich laufe in den Wäldern herum und wenn ich zu Lotten komme und Albert so bei ihr sitzt im Gärtchen unter der Laube und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen, närrisch und fange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. Um Gottes Willen, sagte mir Lotte heute, ich bitte Sie, keine Szene wie die von gestern Abend. Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu tun hat, wutsch bin ich draus, und da ist mir es immer wohl, wenn ich sie allein finde.
Wutsch, der Wilhelm Busch muss Goethe gelesen haben, bei dem witscht und wutscht es auch immer. HR2, der Tag. Der junge künstlerische Brausekopf ist nicht unbedingt eine Erfindung des 18. Jahrhunderts und auch nicht auf die Zeit des Sturm und Drang beschränkt, das hatten wir gesehen. Werther taucht in der einen oder anderen Form immer wieder auf. Der absolute Subjektivismus ist eben zu verlockend als Folie zur Darstellung von Künstlerexistenzen oder solchen, die es gerne sein möchten. Und heute? Wie halten es die jungen Literaten mit der Werterei? Sind die vielleicht alle ganz cool, weil das neuerdings wieder angesagt ist, oder dann doch gar nicht? Ruthald Stäblein über Werthers Selbstverwertung heutzutage.
Avanti, dilettanti, war so ein Spruch der Spontis. Manche nehmen den Spruch heute noch ernst. Eis so viel wie, wir können es nicht, aber wir würden ja so gern. diese Dilettanten, sie bleiben beim Schwärmen, beim Pläneschmieden, beim Träumen. Sie haben ja so viele Gedanken und Ideen, aber sie bringen sie nicht aufs Papier, vollenden kein Werk, wie dieser Werther, dieser überaus empfindsame und empfindliche. Er will Künstler sein, will malen, will schreiben, will sich verlieben. Und er verliebt sich in eine, von der er im Vorhinein weiß, dass sie unerreichbar ist, längst versprochen, in Lotte, die für ihn in allen Wolken schwebt. Aber er kann nicht mit ihr abheben, denn er erreicht gerade mal den Rockzipfel. Auf eines verstehen sich diese Dilettanten, Werther wie seine Nachfolger, wie zum Beispiel dieser Reinhard Götz. Sie meistern die großen Gesten und das Gestikulieren. Götz beherrscht dieses Metier von der Pike auf. Gleich bei seinem ersten Auftritt beim Bachmann-Preis in Klagenfurt schlitzte er sich die Stirn auf. Blut musste fließen, alle waren entsetzt, nur der Autor war zufrieden. Als Reinhard Götz in Frankfurt seine Poetikvorlesung hielt, lief er wie ein gehetztes, neurotisiertes Tier hinter Gittern über die Bühne. Er fuchtelte mit den Händen durch die Luft, fuhr sich ständig durch das kurzgeschorene Haar und gestikulierte wie ein Bierkutscher. Er suchte die Verkündergeste, das Pathoszeichen, verfügte aber nicht über die rhetorischen Mittel, weil er sich seiner Sache nicht sicher war. Zu sagen hatte und hat dieser Götz rein gar nichts. Ein paar Provokationen, ein Vergleich mit Hitler, das zieht immer, ein paar Beschimpfungen und steile Thesen, am besten in der allerhöchsten Steigerungsform. Es gibt nichts Wahreres als die wahrste Unternehmung des Geistes. So preist er etwa die Philosophie von Adorno. Im Super-Superlativ. Götz schreibt spontan auf, was ihm so kommt, zitiert, was er so gerade findet, ebenso Paste und Plaste. Alles wird gedruckt, es macht Eindruck beim Feuilleton und der Autor besitzt auch noch die Chuzpe, das Ganze mit dem Buchtitel »Loslabern« zu versehen. So heißt tatsächlich das letzte Buch von Reinhard Götz, erschienen 2009 bei Suhrkamp. Das trifft es. Nur Blabla aus dem Kulturbetrieb und Beleidigungen von enddreißiger Frauen. Die Modernen sind Heldendarsteller und keine Helden, sagte schon der Dichter Charles Baudelaire. Der verstand auch das Handwerk der Selbstinszenierung, färbte sich die Haare grün, um aufzufallen, um sich selbst mitsamt dem Werk zu Markte zu tragen, wie Walter Benjamin Kapitalismus kritisch anmerkte. Aber Baudelaire, der Dandy, verstand auch das Handwerk der Kunst, schrieb Gedichte, die bis heute im Gedächtnis bleiben. Während die heutigen sich nur auf die Gesten verstehen, wie dieser Götz oder auch dieser Christoph Schlingensief, Gott hab ihn selig. Spucken große Töne, aber bringen keine Melodie raus. Kein Werk entsteht da wie über Wärtern, nur Wehe und Klage über die üblen Zustände und ach. Kein Zugriff, sondern nur Ergriffenheit, kein Leiden, sondern nur Erleiden. Aber die Person kommt gut raus dabei. Keine Darstellung, sondern nur Selbstdarstellung. Die Medien lieben das. Werther kann ja nichts, er will nur. Und dieses Wollen, Wollen, das reicht schon im heutigen Kulturbetrieb. Werther war ja nur eine fiktive Figur, von der sich sein Schöpfer absetzte. Sein letzter Auftritt, vielmehr sein Abtritt, das war sein eigentliches Werk, eine große Geste, wie sie die Medien bis heute schätzen. Aber sein Werk wurde nie gedruckt, höchstens parodiert oder im schlimmsten Fall einfach nachgeahmt.
So, den haben wir es jetzt aber mal gegeben. Und wie das zu unserer Art ist, gucken wir nach einer flotten Polemik dann nochmal genauer hin. Die deutsche Literatur, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja auch nicht unbedingt werterhaltig. Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Arno Schmidt, Alfred Andersch und Tutti Quanti, Professor Heinz Drück, Literaturhistoriker an der Uni Frankfurt, die hatten ja anderes zu erzählen als vom Leiden des Künstlers an sich und der Welt.
Ja, kann man sagen. Die hatten anderes zu tun. Und diese Art zu schreiben dominiert ja auch, sagen wir, mindestens 10 Jahre, ne, bis tief in die 50er Jahre rein. Wir hatten eben den Beitrag über Salinger, ne, also dass man eben sieht, in der US-amerikanischen Literatur fängt das, was man Beat-Literatur nennt und was einen in mancher Hinsicht an Werther oder den Werther-Gestus erinnern kann, eben in den 50er Jahren an, in Deutschland noch nicht, sondern in Deutschland beginnt das in den 60er Jahren, ne, dass man auch nach Amerika guckt als der Ort, an dem es solche Art von Literatur gibt, und eine wichtige Figur ist halt Rolf Dieter Brinkmann, der sich nicht nur für einen ganz anderen Ton entscheidet, eben sich der Popkultur zuwendet, sehr offensiv, sondern der auch gegen das literarische Establishment anschreit. Also die
hat er nach Amerika geguckt oder möglicherweise nach Großbritannien? Ich erinnere mich an die zornigen jungen Männer um John Osborne rum. Das ist auch 50er Jahre. Dieses Blick zurück im Zorn. Könnte das auch eine Übertragung auf Deutschland gewesen sein bei Brinkmann?
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, Brinkmann hat ganz deutlich nach Amerika geguckt. Er hat Frank O'Hara übersetzt, den Beat-Lyriker, ne, der halt seine großstädtischen Alltagserfahrungen dann sehr schön in tollen Gedichten geschildert hat, Lunch Poems, ne, und Brinkmann hat das Ganze übersetzt oder hat eben Leslie Fiedler rezipiert. Das ist ein wichtiger amerikanischer Literaturtheoretiker, der im Übrigen im Playboy, ne, damals seinen Essay Cross the Border, Close the Gap veröffentlicht hat, also provokativ gemeint natürlich, indem er halt die Aufwertung der Unterhaltungskultur, der U-Kultur, ne, und die Einebnung der Grenze zwischen E und U fordert. Und dort werden zum Beispiel auch Leseerfahrungen oder Lesepraktiken eingefordert, die vielleicht in der Hochkultur wieder sehr stark in dieser Nachwählerzeit in den Hintergrund getreten sind, wenn man sich überlegt, dass eigentlich der formale Aspekt von Kunst, die ästhetische Distanz, auch das distanzierte, analysierende, bedenkliche und rational gesteuerte Rezipieren doch sehr stark eigentlich dasjenige ist, was wir auch unseren Studenten natürlich beibringen. Ne, rein identifikatives Reden wollen wir ja gar nicht haben. Aber Fiedler ist halt jemand, der genau dies, also eine, wie er es nennt, Ekstase des Lesens einfordert. Und dieses ganze deutsche Establishment lehnt Fiedler ab. Der tourt ja dann durch Deutschland, hält diese Vorträge auch an Unis in Freiburg zum Beispiel. Und die deutsche Debatte, lustigerweise, erscheint in der Wochenzeitung, der katholischen Wochenzeitung Christ und Welt. Und Rolf-Dieter Brinkmann ist der Einzige, der für Fiedler eintritt und beschimpft gleichzeitig in seiner Stellungnahme zu Fiedler das Establishment, also beispielsweise Martin Walser. Der Text von Fiedler, von Brinkmann hat auch den Untertitel Ich hasse alte Dichter. Und die alten Dichter, das ist das Establishment der Nachkriegsliteratur, ne, die sich abgearbeitet haben bis dahin an eben dem Krieg. Und der junge Martin Walser, er derjenige ist, der so dieses kleinbürgerliche, den Wiederaufbau dann ganz stark
in den Philippsburg und so. Genau. Ja, und bei Brinkmann sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei einem Vorvater, nämlich dem Vorvater der Popliteratur. Also mit einem Riesenschritt in die Gegenwart, Herr Professor Drück, gibt es irgendwo den Werther-Typus noch, den schwärmerischen Künstler, der an sich und der Gesellschaft verzweifelt, oder ist das Thema gegessen?
Vielleicht nicht so sehr den schwärmerischen Künstler, sondern eine andere Transformation. Also diese popkulturellen jungen Autoren, die in den 90er Jahren dann so als späte Erben Brinkmanns oder ganz anders ausgerichtete Erben Brinkmanns auf die Szene kommen, das sind Leute, die in mancher Hinsicht an Werther erinnern. Es gibt ein Essay der Publizistin Katharina Rutschki, die eben plakativ ihren Essay nennt, Poproman ist Wertherzeit. Ne? Also die auch diese Texte, die ja sehr viel kritisiert wurden und als nicht ernstzunehmende Literatur eingeschätzt wurden, die versucht zu adeln, indem sie eben in diesen Hallraum, ne, diese Geschichte, die im Grunde diese Sendung hier auch erzählt, ne, bis in die Popkultur rein, der Wertherzeit eben stellt.
Und also da geht es unter anderem um Stuckrad Barre. Stuckrad Barre. Das wundert uns dann doch ein bisschen, was das daran Wertherzeit sein soll.
Ja, also ein Punkt ist sicher sowas, was wir diskutiert haben, die Einebnung ne, zwischen Fiktion und Leben. Ne, dass man auch diese Figur Stuckrad Barre nicht als einen Autor, der einen Text, der nichts mit ihm zu tun hat, aufgefasst hat und bis heute auch nicht so auffasst, sondern als jemand, wo Leben und Literatur sich in irgendeiner Weise ganz stark überlagert. Ne, und auch natürlich, weil er das Referenzsystem Popmusik hat, Oasis beispielsweise, ne, spielt eine große Rolle, dass man rauschhafte Erfahrungen, ne, die eben nicht rational gesteuert ist, dass man Drogenerfahrungen und so weiter, wovon heute viel die Rede war, dass man das wiederfindet. Ne, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass man nicht vergessen darf bei allem, was wir heute diskutieren, dass der Werther natürlich ein sehr ausgeklügelter Text ist. Ne? Also der ist nicht rauschhaft hingeschrieben, was eben Götz unterstellt wurde. Ich würde das auch ein bisschen anders sehen, aber das macht nichts. Auch Werther ist natürlich sehr, sehr konstruiert auf eine gewisse Weise und man kann ihn doppelt lesen. Und ich weiß nicht, das trifft möglicherweise nicht auf alle dieser popliterarischen Texte zu. Auf wen es auf jeden Fall zutrifft, ist Christian Kracht, der, sagen wir eher die finstere Seite vielleicht des Wertherismus beerbt, aber der nicht nur eben diese popkulturelle Ausrichtung sehr stark hat, sondern auch das ausgeklügelte Spielchen damit spielt. Also ein Punkt beispielsweise, Faserland, der frühe Roman von Christian Kracht, ist durchzogen von literarischen Reminiszenzen, die immer im Ton vorgetragen werden, eines Pennälers, der eigentlich keine Lust auf Deutschunterricht hatte. Das ist also mit hohem Understatement vorgetragen, aber sie sind da. Und heutzutage Studentengenerationen finden das raus. Ein schönes Beispiel, was man nennen könnte, wäre Goethes Replik auf Nicolai, also den zeitgenössischen Kritiker, der eben die Parodie Freuden des jungen Werther geschrieben hat, besteht in einem Gedicht, das sehr scharf ist und einen Kritiker des Werther vorführt, der sich auf das Grab Werthers draufsetzt und darauf sein Geschäft verrichtet. Ne? Und so endet dieses Gedicht. Und der Roman Faserland endet unter anderem eben in Zürich am Grab von Thomas Mann. Und der Erzähler sieht eben dort einen Hund, der auf dieses Grab sein Geschäft verrichtet. Und so feine Reminiszenzen könnte man auch da spinnen.
Gibt es den Werther in der zeitgenössischen Literatur? Die Antwort gab der Literaturhistoriker Professor Heinz Drück. Und jetzt bleibt uns nur noch das Ende. Noch nicht ganz das der Sendung, aber das Ende Werthers. Verkündet in seinem Brief vom 21. Dezember 1771. Dieses Mal nicht an den Freund, sondern an Lotte.
Es ist beschlossen, Lotte. Ich will sterben. Und das schreibe ich dir ohne romantische Überspannung, gelassen, an dem Morgen des Tags, an dem ich dich zum letzten Mal sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schröckliche Nacht gehabt und, ach, eine wohltätige Nacht. Sie ist's, die meinen wankenden Entschluss befestiget, bestimmt hat. Ich will sterben. Wie ich mich gestern von dir riss, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinnen, wie sich all das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Knie und, oh Gott, du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Tränen. Und tausend Anschläge, tausend Aussichten wüteten durch meine Seele, und zuletzt stand er da, fest, ganz, der letzte, einzige Gedanke, ich will sterben. Ich legte mich nieder, und morgens in all der Ruhe des Erwachens steht er noch fest, noch ganz stark in meinem Herzen. Ich will sterben. Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum sollte ich's verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg, und das will ich sein. O meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden, dich, mich, so sei es denn. Wenn du hinaufsteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam und dann blicke nach dem Kirchhofe hinüber, nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Schein der sinkenden Sonne hin und her wiegt. Ich war ruhig, da ich anfing, und nun wein ich wie ein Kind, da mir all das so lebhaft um mich wird.
Und danach muss man doch nun wirklich nicht mehr viel sagen. Ach, eigentlich gar nichts. Der Werther ist eben so einer, der für sich steht und für uns, wenn wir Glück haben. Denn eins ist ja klar, nur wenn wir das Gefühl haben, dass von uns die Rede ist, wenn einer von jemand anderem erzählt, dann hat Literatur Wirkung. Alles andere ist PR. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Ah ja, noch eins. Es geht weiter mit Werther. Zum Beispiel morgen Abend um diese Zeit in der Sendung Kontrovers auf hr2 von 18.05 bis 19 Uhr mit dem Thema Räuber, Werther, Woyzeck. Wie viel Literatur braucht die Schule? Das war der Tag am Freitag mit Peter Zudeik. Und Sie wissen es ja, kein Tag ist wie der andere.
HR2 Kultur Podcast.
Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.